Wie verändert sich Lean, wenn Daten, Sensorik und künstliche Intelligenz plötzlich Teil des täglichen Shopfloors werden? In dieser Episode geht es darum, warum du dich mit diskriminativer und generativer KI im Lean-Umfeld beschäftigen solltest, obwohl viele KI-Lösungen noch von einem stabilen, vielfach praxiserprobten Einsatz entfernt sind. Du erfährst, welche konkreten Anwendungsfälle heute schon funktionieren. Von 5S-Audits per Kamera über datengetriebene Gemba-Walks bis hin zu KI-unterstützter Problemlösung. Und warum ein experimentelles Vorgehen wichtiger ist als perfekte Spezifikationen. Wenn du wissen willst, wie Lean durch KI zum Turbo für dein Verbesserungssystem werden kann, ohne den Menschen aus dem Mittelpunkt zu drängen, ist diese Folge genau richtig für dich.
Der Wertstrom, der Podcast über betriebliche Exzellenz in Produktion, Einkauf und Logistik, rund um Lean-Management, Digitalisierung, Führung, Transformation und vieles mehr von Jörg Zwozinski.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast über betriebliche Exzellenz. Üblicherweise habe ich für geplante Innovationen in Produktion, Einkauf und Logistik meinen Blick auf Technologien gerichtet, die im Gartner Hype Cycle ganz rechts in der Grafik platziert wurden, also auf Technologien, die das sogenannte Plateau der Produktivität erreicht haben. Denn in diesem Fall wusste ich, dass wir reife Innovationen vorfinden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit das notwendige Maß an Produktivität auch ermöglichen. Im Fall der künstlichen Intelligenz sehe ich das anders. KI-Technologien sind heute in der Hype-Kurve überwiegend in den Stadien Gipfel der überzogenen Erwartung und Teil der Enttäuschung oder irgendwo dazwischen eingeordnet, aber überwiegend fern vom Produktivitätsplateau. Und meine aktuellen Erlebnisse lassen sich wahrscheinlich im Moment auch eher dem Teil der Enttäuschung zuordnen, aber dazu später mehr. Und dennoch, ich glaube, wir können heute gar nicht abschätzen, wo KI uns in unseren Unternehmen hinführen wird. Ich halte das Potenzial für so groß, dass man aus meiner Sicht heute bereits reife hin oder her sich mit KI beschäftigen muss, die Mitarbeiter im Umgang mit KI befähigen sollte und zumindest inkrementelle Einführungen angehen sollte, damit man halt erste Erfahrungen sammelt. Ja, und das ist für mich der Grund, warum ich heute mit Konstantin May über KI und im Speziellen, wie Lean und KI zusammenspielen, sprechen möchte. Hallo Konstantin und willkommen in meinem Podcast.
Hallo Jörg, schön, dass ich heute dabei sein darf.
Ich kenne Konstantin schon aus den Anfangstagen einer Lehrfabrik. Ich denke, die waren auch da in Ansbach, also in der Hochschule Ansbach. Ich habe jetzt nicht nachgerechnet, aber das sollten, denke ich, mindestens 15 Jahre her sein. Und eine ganze Menge meiner ehemaligen Mitarbeiter wurden zu Lean Production Master oder Lean Administration Master im CTPM, im Campus Herr Rieden, ausgebildet. Aber im Besonderen hatte ich einen sehr ergebnisreichen Seminartag über KI vor anderthalb Jahren bei Konstantin, an dem er mir tatsächlich von Use Cases bis Prompting die Augen geöffnet hat, was so alles möglich ist. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, Konstantin, erzähl doch bitte etwas über dich und vielleicht stellst du auch das CTPM dem Zuhörer kurz vor.
Ja, Jörg, das mache ich sehr gerne. Wie gesagt, mein Name ist Konstantin May. Ich bin Professor an der Hochschule in Ansbach, lehre dort Produktionsmanagement, Logistik, Operational Excellence und beschäftige mich auch sehr intensiv mit dem Thema künstliche Intelligenz. Und das hat auch mit dem Thema meiner Doktorarbeit zu tun, die ich vor ziemlich genau 30 Jahren eingereicht habe. Und dabei ging es um Produktionsplanung und Steuerung mit künstlichen neuronalen Netzen. Und mit diesem Thema habe ich mich also schon vor 30 Jahren beschäftigt und das beschäftigt mich heute immer noch. Und wir haben heute natürlich völlig neue technologische Möglichkeiten. Vielleicht noch ganz kurz nach der Promotion. Also ich habe in Kaiserslautern Wirtschaftsingenieurwesen studiert, war dann in der Unternehmensberatung tätig, bin dann nochmal an die Hochschule zurück in Ingolstadt und nach der Promotion bin ich dann zur Schaeffler-Gruppe nach Herzogenaurach gegangen und war für Schaeffler auch viel in Asien unterwegs. Ich habe das erste Werk in China aufgebaut, habe ein Werk in Südkorea strukturiert und hatte auch noch verschiedene andere Einsatzorte. Ja, und 1999 bekam ich dann Ruf an die Hochschule Ansbach und seitdem bin ich dort. Und auch aus meinen Erfahrungen heraus, die ich in Asien gesammelt hatte, wollte ich unbedingt ist sicherstellen, dass wir in Deutschland absolut wettbewerbsfähig bleiben. Und das schafft man halt in erster Linie durch hochqualifizierte Menschen, die sich mit dem Thema Lean Management bzw. Operational Excellence gut auskennen. Und so habe ich ein Hochschulinstitut gegründet, was genau das zum Ziel hat, nämlich Menschen weiter zu qualifizieren in solchen Themen wie Lean Management, TPM, Six Sigma, natürlich auch so Themen wie Führung und neuerdings jetzt seit 2 bis 3 Jahren auch das Thema Künstliche Intelligenz. Dieses Institut an der Hochschule Ansbach schult jedes Jahr so um die 2.500 Menschen und macht sie fit für die Herausforderungen, denen wir heutzutage halt einfach begegnen im industriellen Umfeld.
Ich habe da so eine Standardfrage, die ich auch eben meiner Gäste stelle, wenn du auf deinen beruflichen oder privaten Weg zurückblickst. Welcher rote Faden tritt da immer wieder hervor?
Ja, das ist gar nicht so leicht, so einen roten Faden im Leben zu finden. Aber ich glaube, ganz entscheidend für meine private und berufliche Entwicklung ist meine Neugier. Ich habe eine unbändige Neugier, wenn es irgendwas Neues gibt. Ich will das verstehen, ich will wissen, wie das funktioniert. Und ich habe so eine, eigentlich ist erst durch ein Buch, was ich mit dem Mike Rother zusammengeschrieben habe, habe ich eigentlich erst verstanden, was ich da eigentlich mache und habe. Ich habe nämlich eine sehr ausgeprägte wissenschaftliche Denk- und Handlungsweise. Das heißt, alle Thesen, alle Ideen, die ich habe, versuche ich über Experimente zu verifizieren. Also ich probiere das alles aus und schaue, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und das hat mich im Leben, denke ich, auch so weit gebracht, dass ich gesagt habe, okay, ich probiere das einfach mal aus. Ich gründe mal ein Institut und guck, ob es einen Markt dafür gibt und ob das die Angebote, die ich habe, für die Menschen interessant ist. Oder ich werde jetzt mal Hochschulprofessor und schaue, ob mir das Spaß macht, Menschen Dinge beizubringen und Menschen weiterzuentwickeln. Ich kann im Rückblick sagen, ja, das ist nach wie vor meine große Leidenschaft. Ich habe keinen Tag an der Hochschule und in meinem Institut bisher bereut. Also es war die richtige Entscheidung. Aber dieses Ausprobieren, dieses Experimentieren, neue Technologien sich zu eigen machen, ausprobieren, anpassen an die eigenen Bedürfnisse, das war schon immer mein Ding.
Ja, dann lass uns zum Thema kommen. Man unterscheidet ja zwischen diskriminativer KI und generativer KI. Das hat nichts mit Diskriminierung zu tun, obwohl beide Begriffe tatsächlich aus dem selben lateinischen Discriminare kommen, von unterscheiden. Ja, kann gerade punkten mit meinem Latein als erste Fremdsprache. Naja, also diskriminative KI, die dient ja vorwiegend der Klassifikation von Datensätzen, also Hund oder Katze zum Beispiel, und generiert ja keine neuen Inhalte, wenn ich das richtig verstehe. Und die Eingaben werden lediglich eben interpretiert und dann entsprechend den Anweisungen ausgegeben, also wie es zum Beispiel Spracherkennungsprogramme auch machen. Generative AI ist doch dann etwas, was tatsächlich aus vorhandenen Daten auch neue Inhalte kreiert. Stimmt das erstmal so von der Einordnung?
Ja, das trifft das relativ gut. Also in meinen Seminaren und Vorträgen stelle ich das immer ganz am Anfang, weil das den meisten Menschen gar nicht so bewusst ist, dass es zwei völlig unterschiedliche Funktionsweisen von künstlicher Intelligenz ist. Oder hier jetzt im speziellen Bereich von Machine Learning und Deep Learning. Die diskriminative KI, die ist auch schon sehr lange am Markt und hat auch schon viele Technologien, die auf dem Plateau der Produktivität sind. Also das Thema Computer Vision beispielsweise, wo man im Prinzip über Kameras eine Qualitätssicherung machen kann und schauen kann, ist dieses Teil IO oder NIO. Ja, das sind dieser Technologie liegt Machine Learning und Computer Vision zugrunde. Und die Fokussierung hier ist im industriellen Bereich immer auf die Optimierung vorhandener Herstellungsprozesse. Also zum Beispiel die Optimierung von Prozessparametern, die Qualitätskontrolle, die Vorhersage von Wartungsthemen. Also wann droht ein Maschinenstillstand durch ein Bauteilversagen oder wann muss ich bestimmte Instandhaltungstätigkeiten wahrnehmen? Und da werden im Prinzip Daten klassifiziert, werden Daten irgendwie optimiert, aber es werden keine neuen Dinge generiert. Und was wir mit Deep Learning, also mit tief geschachtelten neuronalen Netzen heutzutage tun können und was im Prinzip seit dem Markteintritt von ChatGPT, von OpenAI so mit im November 2022 so bekannt wurde, waren im Prinzip die Generierung von Inhalten, also das Erzeugen oder Überarbeiten, das Optimieren von erstmal nur Texten. Und mittlerweile können diese Systeme halt viel mehr als nur Text generieren.
Wenn wir nochmal zurück zur diskriminativen KI kommen, du hast schon angesprochen, im Reifegrad und auch über den Zeitablauf ist da schon jetzt mehr verfügbar. Du hast das Thema Qualitätssicherung angesprochen. Vorausschauende Wartung war auch dabei. Ich habe auch schon einiges zum Thema Lieferkettenoptimierung gesehen, also wo Muster in komplexen Logistikdaten auch erkannt werden. Ja, oder ich denke auch in der Prozesssteuerung, auch im Energiemanagement gibt es da viele, viele Ansatzpunkte. Würde es auch so weit gehen, dass wenn man heute Energie reinsteckt in Implementierungsprojekte, dass im Moment das Potenzial mit Lösungen aus der diskriminativen KI erstmal noch größer ist?
Das ist ganz schwierig zu sagen. Diskriminative KI ist recht komplex in der Anwendung. Ich brauche für die Machine Learning Vorgänge brauche ich passende Algorithmen und ich brauche gute Datengrundlagen. Ich brauche hohe Datenqualität und das ist tatsächlich nicht ganz einfach zu realisieren. Das heißt, solche Ansätze für diskriminative KI, also beispielsweise, um eine vorausschauende Qualitätsinstandhaltung zu machen, um im Prinzip bei Schneideprozessen mit einem Lasergerät die Kanten optimal zu gestalten oder irgendeine adaptive Steuerung zu realisieren. Das ist alles immer sehr stark unternehmensspezifisch und nicht einfach zu realisieren. Das heißt, der Aufwand hier ist relativ hoch, bis ich ein funktionierendes System habe. Aber dann funktioniert das im Regelfall auch gut und mit überschaubarem Wartungsaufwand auch dauerhaft. Also das ist etabliert, es ist in vielen Unternehmen verbreitet und zeigt auch seine Erfolge und ist, ja, wie gesagt, auf dem Plateau der Produktivität, wenn wir das mit dem Gartner-Hype-Cycle mal so versuchen einzuordnen. Wenn wir über generative KI sprechen, das ist halt einfach was ganz Neues und dort sind wir teilweise noch in Pilotprojekten und zu manchen Umsetzungsideen gibt es noch gar keine Anwendung, sondern nur die Ideen. Und die Technologie entwickelt sich unheimlich schnell weiter. Das heißt, wenn ich heute viel Geld in die Hand nehme, um eine generative Lösung aufzubauen, dann kann mir das auch passieren, dass nach einer gewissen Zeit die zugrunde liegenden großen Sprachmodelle beispielsweise auslaufen, geändert werden und ähnliches mehr. Und dann muss ich im Grunde nochmal von vorne anfangen. Ich hatte gestern ein kleines Seminar, wo einer gesagt hat, ach, das ist wie mit den Elektroautos. Ne? Wenn ich heute ein Elektroauto kaufe, habe ich einfach das Risiko, dass sich die Batterietechnologie sprunghaft weiterentwickelt. Und wenn dem so ist, dann ist mein gekauftes Batterieauto mehr oder weniger wertlos, weil keiner mehr diese veraltete Technologie haben will. Und sagte ich, ja, so in etwas könnte man so vergleichen, sagt er. Und deswegen miete ich mir vielleicht einen Wagen, ja, oder ich lease ihn nur und dann trage ich das Risiko nicht. Also ich mache erstmal nur kurze Schritte. Ich miete mir ein Elektroauto für einen Tag, eine Woche, um es mal auszuprobieren. Oder ich lease eins mit 1 oder 2 Jahren Leasingdauer und dann ist das Risiko, was ich eingehe, einfach nicht so groß. Also es macht im Bereich generativer KI aus meiner Sicht nicht so viel Sinn, große Investitionen in einem Stück zu machen. Das heißt aber nicht, dass ich diese Technologie ausklammern sollte, sondern ich muss mich damit beschäftigen und schauen, Wie hat das für mich einen brauchbaren Use Case? Es ist wie mit den Antriebsarten der PKWs. Jeder hat ein unterschiedliches Anforderungsprofil. Und für manche Menschen ist vielleicht ein batterieelektrisches Auto perfekt, weil sie haben keine häufigen längeren Strecken, können zu Hause aufladen. Und für andere, die jeden Tag irgendwie 800.000 Kilometer über die Autobahn schrubben, die sagen, ich will einen Diesel, ja, nichts anderes kommt für mich in Frage. Und dann gibt es noch ein Plug-in-Hybrid zwischendrin. Das heißt, genauso wie wir hier so ein bisschen schauen, was sind meine Anforderungen, mit was komme ich gut zurecht und was könnte für mich wirklich ein guter Use Case sein, genauso sehe ich das auch mit generativer KI. Jeder sollte sich mit dieser Technologie auseinandersetzen und schauen, was könnte für einen interessant sein und dann sich mal nach und nach dem Ganzen nähern, weil die Potenziale sind einfach gigantisch. Ja? Beim Machine Learning, also diskriminativer KI, das ist alles bekannt, was man da kann und man weiß auch, wie man vorgeht, aber es ist, wie gesagt, halt aufwendig zu realisieren. Bei der generativen KI, das ist ein wildes Feld, wo fast täglich neue Anwendungen auf den Markt kommen, neue Modelle rauskommen und ähnliches mehr. Also da spielt die spannende Zukunftsmusik. Und um auf deine Frage zurückzukommen, was jetzt lohnender ist, das kann ich dir gar nicht sagen, sondern das wird sich erst im Laufe der nächsten Zeit auch herausstellen.
Ich möchte euch nochmal etwas mehr auf dieses Thema wie denn eingehen. Doch bevor wir das tun, generative KI, grundsätzlich, wenn jetzt Menschen sich dem widmen, dann bleiben sie ja meistens beim Themen wie Content-Erstellung oder Übersetzung oder Zusammenfassen von Meetings hängen. Magst du uns einfach mal einen Überblick geben, was aber noch alles so an grundlegenden Funktionen heute in der generativen KI verfügbar ist?
Ja, das mache ich sehr gerne und das ist auch wichtig, dass die Menschen verstehen, was dort tatsächlich machbar ist. Das fing ja im Grunde an. Im November 2022 kam ChatGPT 3.5 raus und die Menschen waren einfach begeistert, was das System für gute Texte erzeugen konnte. Und dann kam nach und nach generative Bilderzeugung, generative Videoerzeugung. Auch mittlerweile kann man Sprache und Musik generieren. Und das war erst der Anfang. Und mittlerweile haben wir multimodale Systeme, die kombiniert Bild, Ton, Text und Video erzeugen können. Wir haben agentische KI oder Agenten, die im Prinzip selbstständig Aufgaben ausführen können. Wir haben generative KI, die bei der Programmierung, also bei der Code-Erstellung und Verbesserung hilft. Wir haben KI, die bei Lerninhalte erstellen hilft. Wir haben KI, die synthetische Daten erzeugen kann, beispielsweise um KI-Systeme zu trainieren. Es können mittlerweile interaktive 3D-Welten generiert werden, was zum Beispiel in der ganzen Gaming-Branche enorme Auswirkungen hat. Und das sind so viel, dass ich daraus mal versucht habe, so eine Systematik zu machen. Und ich versuche das mal hier in diesem Podcast gut darzustellen. Also erstmal habe ich als erstes große Anwendungsgebiet die multimodale Ein- und Ausgabe. Ja, und dann habe ich auf der zweiten Ebene Kognition, Logik und Kontext. Ja, da geht es um Analyse, Problemlösung und Wissensverarbeitung. Und im dritten Bereich habe ich dann im Prinzip Handlung und agentische Autonomie. Also da geht es um Prozessautomatisierung, eigenständige Aufgabenerledigung. So, das ist dann so die Königsklasse. Und ich fange mal beim Thema multimodale Ein- und Ausgabe an. Es ist so, dass ich zunächst mal textbasierte Kernkompetenzen habe, also Text-zu-Text-Generierung. Beispielsweise, ich gebe einen Text vor und sage, erstell mir irgendwie einen Bericht oder eine E-Mail oder ein Konzeptpapier. Also es werden neue Texte erstellt. Ich kann genauso gut aber auch vorhandene Texte transformieren in eine neue Tonalität für eine andere Zielgruppe. Ich kann redaktionelle Änderungen hier sehr effektiv vornehmen. Ich kann Texte heutzutage wirklich in sehr guter Qualität übersetzen lassen. Und ich kann auch Texte klassifizieren lassen, so im Sinne von einer Sentimentanalyse. Wenn ich Mitarbeiterfeedback oder Kundenfeedback habe, um zu beobachten, wie ist gerade die Stimmung in der Mitarbeiterschaft oder bei den Kunden. Also da geht es um textbasierte Kernkompetenzen. Das geht aber auch weiter in visuelle Fähigkeiten, also Text zu Bild. Ich kann aus einem Textprompt Bilder erstellen lassen und das funktioniert mittlerweile auch sehr, sehr gut. Und die erzeugten Bilder sind praktisch nicht mehr von einem realen Foto zu unterscheiden. Ich habe auch ein visuelles Verständnis. Das heißt, ich kann mir ein Bild in eine KI hochladen und bekomme dann eine Textdatei, die mir genau beschreibt, was ich in diesem Bild genau sehe. Und häufig erkennt die KI auch mehr, als Menschen an sich erkennen können. Ich habe ja OCR, also Zeichenerkennung. Ich kann also Texte in Fotos in echte Texte, Textdateien übersetzen lassen. Ich kann aus Texten Videos erzeugen. Ich kann aus Videos Text erzeugen. Ich kann aus Audiodateien Text erzeugen. Das ist so die klassische Transkription. Ich nehme ein Meeting auf und lasse im Prinzip eine KI daraus, ein Meetingprotokoll und eine To-Do-Liste erstellen. Und ich kann aber auch Text Audio machen. Das heißt, ich kann einfach mir einen Text nehmen und kann dann mit meiner Sprache, und das ist von meiner Sprache nicht mehr zu unterscheiden. Also ich bin jetzt gerade echt, aber es könnte genauso gut auch ein Bot sein, der sich jetzt mit dir hier unterhält. Und ich kann also Text auch in Audiodateien so überführen, dass man das nicht mehr vom Original unterscheiden kann.
Wenn man als Beispiel die Stimme im Intro meines Podcasts ist auch KI generiert.
Ah, sehr gut. Und dann kannst du es gleich in 156 Sprachen übersetzen lassen, ja, auf Knopfdruck. Ja, also das war im Prinzip multimodale Ein- und Ausgabe. Jetzt gehen wir mal auf die zweite Ebene, nämlich Kognition, Logik und Kontext. Ich kann aus einem Textprompt Programmiercode oder Computercode erzeugen lassen. Ich kann mir meinen Code analysieren lassen, verbessern lassen und ich kann komplexe logische Fragestellungen, zum Beispiel so Plausibilitätsprüfung von einem Business Case, kann ich über die KI erstellen lassen. Ich kann mit Wissen und Dokumenten arbeiten. Die KI ist extrem stark darin, mit unstrukturiertem Wissen umzugehen. Also ich packe einfach alles, was ich so an Unternehmenswissen habe, irgendwelche handschriftlichen Aufzeichnungen, irgendwelche Meeting-Mitschnitte, irgendwelche Word-Dokumente, PDF-Dateien, Excel-Tabellen, einfach in die KI rein und die schafft das, das strukturiert aufzubearbeiten und dieses Wissen, was in diesen Dokumenten drin steckt, verfügbar zu machen. Praktisch so eine Art Unternehmenssuche und eine Generierung von Texten oder ähnlichen Inhalten auf der Grundlage meines Unternehmenswissens. Das nennt sich RAG, also R-A-G, das steht für Retrieval Augmented Generation. Das heißt, die Generierung von Inhalten basiert auf den Dokumenten, die ich hier bereitgestellt habe. Ich kann Datenanalysen sehr umfangreich machen. Das ist mittlerweile auch sehr, sehr stark, die Systeme. Ich muss nur im Prinzip Excel-Dateien hochladen oder ich baue eine Schnittstelle zu meiner Datenbank und kriege sehr gute Auswertung. Also es war Kognition, Logik und Kontext. Und jetzt kommen wir in den letzten Bereich, nämlich Handlung und agentische Autonomie. Da können mittlerweile über KI-Agenten, ich habe eine Suche von im ganzen Web, ja, ich habe im Prinzip Agenten, die mir sozusagen im Internet selbstständig browsen, selbstständig agieren, die bestimmte Funktionen von Legacy-Systemen ausführen. Und das geht dann hin bis eine ganze Schar von autonomen Agenten, die selbstständig bestimmte Aufgaben ausführen. Muss man dazu allerdings auch sagen, das ist momentan so ganz oben auf dem Hype-Cycle, agentische KI. Muss man aber auch sagen, es gibt noch technische Schwierigkeiten, dass man das absolut stabil betreiben kann. Und man darf nicht vergessen, wir haben ein Halluzinationsproblem. Das heißt, KI erfindet manches Mal Dinge und ist auch in seinen Entscheidungen nicht immer unbedingt transparent. Das heißt, heute ist es immer noch so, dass man bei Entscheidungen immer noch einen Mensch in der Schleife haben muss, der diese Entscheidung der KI nochmal anschaut und freigibt. Sonst kommt tatsächlich Grütze raus oder es kann passieren, dass einfach seltsame Entscheidungen getroffen werden. Also das ist tatsächlich wichtig. Also bis hin mit der generativen KI geht's hin bis zu einer kompletten Prozessautomatisierung. Und da hole ich dann natürlich auch nochmal ganz andere Rationalisierungspotenziale, wie wenn ich mir eine E-Mail besser formulieren lasse von ChatGPT.
Lass uns nochmal zu dem wirtschaftlichen Einsatz kommen, jetzt gerade explizit von generativer KI. Also gerade durch die sehr kurzen Innovationszyklen, die halt typischerweise jetzt in so einer sehr jungen Technologie drinstecken, ist das natürlich jetzt schwierig. Du sagtest vorhin schon, noch nicht zu viel Geld hineinstecken. Aber dennoch auch im Kleinen habe ich einfach das Gefühl, ja, also wir haben die Situation ja bei ChatGPT-5 erlebt, dass erstmal dann 4 auf einmal nicht mehr verfügbar war. Dann haben die Kunden geschrien, dann ist es wieder verfügbar gemacht worden. Letztendlich ist aber dann ja auch eine Lebensdauer wieder limitiert, bald wird es dann dennoch abgeschaltet. Es ist ähnlich ja auch nicht nur jetzt innerhalb eines Sprachmodells, sondern auch, wenn man sich die unterschiedlichen Sprachmodelle anschaut, dann gibt es immer wieder eins, das die Nase vorn hat gegenüber anderen oder zumindest in einem Anwendungsfeld ein LLM dann besser ist als ein anderes. Ja, und meine anfangs genannte Frustration ist einfach darin begründet, da hat man dann Agenten, die also quasi stark selbst agieren, Daten speichern und selbstständig Neues kreieren, geschaffen. Das war ja schon recht aufwendig. Ich habe da auch relativ viel Iteration gebraucht, dass es so funktioniert, wie es halt dann auch laufen sollte. Und plötzlich funktioniert das dann mit der nächsten Version nicht mehr. Ja, warum auch immer, aber die Ergebnisse sind einfach drastisch schlechter geworden. Ja, erst innerhalb des Versionswechsels. Und jetzt muss ich einfach auch feststellen, dass andere Sprachmodelle einfach wieder mal die Nase vorn haben und bessere Ergebnisse liefern würden. Also ich bin da wirklich jetzt verunsichert, worauf ich setzen soll. Das ist jetzt bei mir im kleinen Maßstab. Jetzt stellt man sich das im Konzern vor, wo möglicherweise aus Datenschutzgründen ein eigenes Environment erstmal aufgebaut werden muss, wo ich ganze Mannschaften trainieren muss. Und da brauche ich doch einen gewissen Grad an Investitionssicherheit. Diese Investitionssicherheit, die werde ich wahrscheinlich im KI-Umfeld so jetzt nicht finden, oder?
Ja, also eingeschränkt. Es hängt auch immer davon ab, wie ich das Ganze realisiere. Also wenn ich im Prinzip Cloud-Dienstleistungen nutze von den großen Tech-Companies, ob es jetzt Google, Meta, Amazon, OpenAI oder xAI ist von Elon Musk, dann habe ich immer die Gefahr, dass die den Stecker ziehen. Ja, ist auch politisch durchaus sensibel. Ja, das kann durchaus auch ein Druckmittel sein vom Trump, der sagt, wenn ihr nicht dies oder jenes macht, dann ziehe ich euch den Stecker. Und dann habt ihr auf einmal keine KI mehr, dann habt ihr auch kein Microsoft 365 mehr oder so. Also da ist tatsächlich eine große Gefahr drin und der muss man sich zumindest bewusst sein, dass der Stecker gezogen werden kann oder dass die Systemanbieter sagen, das Modell ist veraltet, das stellen wir ein und da wird der Stecker gezogen. Das Ganze kann ich dadurch umgehen, dass ich das auf eigener Infrastruktur laufen lasse. Ja, und das ist durchaus mit halbwegs überschaubaren Kosten möglich. Es gibt ja hier diese sogenannte Open-Weight-Modelle. Also ich kann mir die großen Sprachmodelle von bestimmten Anbietern runterladen und auf eigener Hardware betreiben. Also von Meta, ja, gibt's die Llama-Modelle, von xAI gibt's Grok und von dem französischen Anbieter Mistral gibt's auch die entsprechenden Sprachmodelle und auch von chinesischen Anbietern gibt es fertig trainierte Systeme, die ich mir herunterladen kann und dann habe ich sie und werden mir auch nicht weggenommen und dann mache ich nur die Inferenz, also das Reinspielen von Daten und ich schaue, was rauskommt. Und dann habe ich erstens Sicherheit, dass mir das nicht weggenommen werden kann. Und zweitens, ich habe Sicherheit, dass keine Daten abfließen. Also das wird auch zukünftig, denke ich, ein großes Thema sein. Wie kann ich erstens datensicher und zweitens auch ja unabhängig gesichert meine KI Datenverarbeitung betreiben und nicht umsonst hat ja gerade, das war gestern in den Medien, die Telekom hat für 1 Milliarde Euro ein KI-Rechenzentrum in München gebaut, was jetzt gerade eröffnet worden ist, wo man im Prinzip die Möglichkeit hat, seine eigenen Workloads draufzubringen und auf die Infrastruktur der Telekom haben, so gehe ich mal davon aus, die USA beispielsweise oder China keinen Zugriff. Also da kann ich auch mir sowas mieten und muss es nicht unbedingt im eigenen Haus betreiben und bin trotzdem souverän in meinen Entscheidungen. Also Die Gefahr ist tatsächlich da. Wir haben was Ähnliches erfahren. Wir haben einen Chatbot zur Kundenberatung bei der Seminarauswahl entwickelt, schon vor über 2 Jahren. Und in der Zeit, seit wir das betreiben, ist schon 2-mal das zugrunde liegende Sprachmodell einfach abgeschaltet worden. Dann fängst du mehr oder weniger von vorne an, weil die ganzen Prompts, die im Hintergrund hier sind, die funktionieren nicht mehr so, wie sie vorher funktioniert haben. Aber das ist so, wenn ich ganz vorne bei einer Technologie mit dabei bin und ein Early Adopter bin, dann muss ich halt auch damit rechnen, dass sich diese Technologie verändert. Deswegen sage ich, ich würde jetzt keine großartigen Investitionen tätigen in generative KI, weil sie so schnell entwickelt, aber ich darf unter keinen Umständen was sagen, ich warte jetzt mal ab, weil ich muss ja Erfahrung sammeln und Gefühl dafür kriegen, was funktioniert bei mir und was nicht. Und das geht halt auch ohne, dass ich sehr viel Geld in die Hand nehme.
Hat man dann KI-Projekte auch anders ein als Standard-Software-Produkte? Ist das ein mehr experimenteller Approach dann an der Stelle? Weniger Spezifikation schreiben oder wie siehst du das?
Ja, absolut. Also so klassische Vorgehensweisen für große IT-Projekte, wo ich im Grunde ja im Prinzip erstmal Spezifikationen schreibe und also die ganze Projektgeschichte im Grunde von der Strategieentwicklung über Aufbauen von Technologie und Infrastruktur, dann das Datenmanagement aufbaue, dann die Leuteschule, dann mir über die organisatorische Einbindung Gedanken mache und dann noch Ethik, Datenschutz und Compliance berücksichtige. Wenn ich so ein Projekt aufsetze, habe ich halt üblicherweise eine Laufzeit von 1 bis 2 Jahren. Und wenn dann das Produkt implementiert wird, dann ist einfach die Technologie schon komplett anders. Also die Geschwindigkeit, mit der sich generative KI im Moment entwickelt, ist atemberaubend und da hilft nur ein experimenteller Ansatz. Ja? Gucken, was gibt's gerade, ausprobieren, Erfahrungen sammeln und einfach versuchen, mit der technologischen Entwicklung standzuhalten. Und wenn man tatsächlich sagt, ich habe einen Use Case, der funktioniert und den würde ich gerne jetzt auch etablieren, dass er bei uns auch produktiv läuft, dann muss ich mir darüber Gedanken machen, wie kann ich den technologischen Stand konservieren, ohne dass was passiert, wenn jemand sozusagen virtuell den Stecker zieht und das Modell nicht mehr da ist oder die Cloud-Funktionen so nicht mehr sichergestellt sind, die ich dann brauche.
Ich würde jetzt gerne etwas mehr auf das Zusammenspiel von Lean-Management und KI eingehen. Wir brauchen, denke ich, hier für die Zuhörerschaft nicht näher erläutern, wobei es sich bei Lean jetzt dreht. Lean ist ja fußt bisher stark in, wenn wir uns in zum Beispiel Gemba Walks anschauen, in Beobachtung und Erfahrung, die ich dann einbringe. Jetzt im Zusammenspiel mit KI, wo ich Echtzeitdaten generiere und Mustererkennung habe, wird Lean in Zukunft dadurch datengetriebener?
Ja, davon gehe ich definitiv aus. Also erstmal habe ich ja eine Situation, dass wir ständig mehr Digitalisierung bekommen, ja, in Verwaltungsprozessen, genauso auch in der Fabrik. Das ist einfach Stand der Technik. Vieles wird digitalisiert. Ich habe eine Vielzahl an Daten, mit denen ich arbeiten kann. Und wir müssen uns natürlich auch bewusst sein, dass die Grundphilosophie von Lean aus einer Zeit stammt, wo es eben noch keine Digitalisierung gab. Das ist gut so, ja. Also wenn wir uns einfach mal die 7 Verschwendungsarten anschauen, die hat sich der Taichi Ono überlegt, als er im Grunde beobachtet hat. Ja, und diese 7 Verschwendungsarten kann ich beobachten, wenn ich mich in eine Fabrik reinstelle, kann ich die sehen. Digitale Verschwendung kann ich eben nicht sehen, weil sie irgendwo in zwischen ja Computerschnittstellen, Hauptspeicher und so weiter passiert. Und je mehr wir digitalisieren, umso mehr haben wir natürlich auch digitale Verschwendung. Also irgendwelche Fachkräfte, die sich mit Dokumentationen beschäftigen, mit Datenaufbereitung und ähnliches mehr. Ja, oder ich suche irgendwie Wissen, was in Tausenden von Dokumenten oder E-Mails verborgen liegt. Und das sind im Grunde, würde ich sagen, unsichtbare Verschwendungsarten, die wir halt in einem Zeitalter der Digitalisierung haben. Und so gesehen würde ich sagen, ja, wir haben durch die Digitalisierung neue Ansatzpunkte für Lean. Lean ist nach wie vor wichtig und ich bin nach wie vor ein Fan, erst zu optimieren, dann zu digitalisieren. Der Spruch ist schon so alt. Ich sage ihn trotzdem, ja, wer schlechte Prozesse digitalisiert, hat danach halt schlechte digitalisierte Prozesse. Ja, also das muss man also sehr genau schauen, dass man hier einen klaren Fokus setzt auf Prozessoptimierung. Aber das Gute ist, wir können mit den Methoden aus dem Lean-Management auch digitale Verschwendung wunderbar angehen. Und die Methode dazu oder das Werkzeug dazu ist eben die generative KI. Und auch generative KI kann Lean oder Operational Excellence oder Total Productive Management, je nachdem, wie ich mein betriebliches Verbesserungssystem nenne, massiv unterstützen. Das heißt, für mich ist das so der Turbo für die Prozesse, die in so einem, im Hintergrund von solchen Verbesserungsinitiativen stecken.
Also wenn ich deinen Worten folge, dann siehst du das so, dass KI nicht neben Lean steht, sondern tatsächlich Lean ergänzen wird.
Definitiv. Also generative KI ist ein, denke ich, jetzt schon und in Zukunft ein elementarer Bestandteil von Lean Management oder Operational Excellence. Und dabei sollten wir uns aber auch, bevor wir in diese Richtung losrennen, sollten wir uns ein paar klare Leitprinzipien setzen. Ja, also eins der entscheidenden philosophischen Grundlagen von Lean Management ist, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und dass es darum geht, Menschen zu entwickeln und nicht zu ersetzen. Und wir haben mit diesen Ansätzen aus dem Lean Management kann ich extreme Optimierungspotenziale heben. Und da war schon immer die Philosophie, dass ich die Kapazitäten, die dadurch frei werden, eben für weitere Verbesserungsmaßnahmen einsetze und nicht das Ganze als, ja, Mitarbeiterentlassungsprogramm benutze. Weil dann machen die Leute nicht mit. Ja, keiner sägt ja am eigenen Stuhl. Und genauso ist das mit KI auch. Wenn ich zu den Leuten gehe und sage, oh, pass auf, wir machen jetzt in deiner Abteilung KI, engagiert euch mal, und die denken sich, okay, da geht's um meinen Arbeitsplatz, der ist dann bald weg, dann werden die auch nicht mitmachen. Also KI ist eine Ergänzung, um Menschen noch schneller und besser weiterzuentwickeln. Ja? KI erweitert die Fähigkeiten, die die Mitarbeiter haben. Sie ist also ein Werkzeug, was die Menschen befähigen kann, bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen. Und wenn wir KI gezielt einsetzen, können wir eben die Verschwendung besser, schneller, tiefer auch angehen und beseitigen. Und ich habe noch einen dritten Leitsatz. Also erstens war Mensch im Mittelpunkt, verstärken, nicht ersetzen. Dann Fokus auf neue Verschwendungsarten. Und der dritte Leitprinzip, was ich für KI im Lean Management definiert habe, ist, wir sollten KI nutzen, um Expertise für alle verfügbar zu machen, also quasi zu demokratisieren. Früher war das Wissen immer so bei den Experten oder bei den Senseis gebündelt und man hat die verehrt. Und wir können jetzt aber Wissen viel leichter verfügbar machen über eine Sprachschnittstelle, über eine Text- oder Bildschnittstelle. Und so können wir tatsächlich Menschen besser entwickeln. Und das ist so ein bisschen das Bild, was ich im Kopf habe, wenn es um KI im Lean Management geht. Also das ist erstmal vorneweg sozusagen das, ja, die Rahmenbedingung, unter der ich KI im Lean Management einsetzen würde.
Ja, freut mich, dass du darauf eingehst, weil prinzipiell ist ja immer die Gefahr da, wenn man zu sehr auf Technik setzt, dass dann der menschenzentrierte Ansatz von Lean, vom Lean Mindset dann verwässert wird. Ja. Und glaubst du, dass der Umgang mit Lean durch KI objektiver wird?
Wie meinst du objektiver?
Ja, wie gesagt, basiert ja heute viel auch auf Erfahrungswissen im Lean. Wenn ich eben meinen Gemba-Walk mache und beobachte, dann ist das ja abhängig von meiner individuellen Erfahrung. Ja, und damit auch von meinem subjektiven Bild, das ich habe.
Das verstehe ich, ja. Also da definitiv. Also wir machen Erfahrungswissen mit KI besser verfügbar. Ja, es gibt beispielsweise schon Ansätze, ein automatisiertes 5S-Audit zu machen, ja, wo die KI halt Bilder oder Kameraaufnahmen von Arbeitsplätzen analysiert und automatisiert ein 5S-Audit macht. Und das ist auch schon dokumentiert, gibt es entsprechende Veröffentlichungen dazu, dass ich halt nur noch 10% des Zeitaufwandes habe, um das Ganze zu machen. Also ja, also es wird, so wie du gefragt hast, es wird objektiver, weil einfach mehr Wissen, breiteres Wissen hier in die Wissensdatenbasis, die ich für die Anwendung irgendwelcher Tools nutze, beispielsweise GembaWalk, 5S Audit oder auch bei Rüstworkshops oder so, das wird objektiver.
Ich denke, das führt uns zu konkreten Anwendungsbeispielen jetzt mal auch in diesem Umfeld KI und Lean. Du sprichst ja da von einem Stufenmodell. Du hast da drei Stufen etabliert. Die erste Stufe nennst du KI-Verstärkung für Lean-Werkzeuge. Nenn uns doch mal wirklich Anwendungsfälle. Was sind jetzt konkrete Möglichkeiten, die ich im KI-Umfeld benutzen kann, um meinen Lean weiter auszubauen?
Ja, also ich habe so ein Drei-Stufen-Modell. Ich erkläre das sehr gerne mal. Vielleicht noch vorneweg ganz kurz. Wenn man sich Gedanken darüber macht, wie kann ich KI einsetzen für meine Aufgaben, erstmal ganz allgemein, da gibt es einen ganz einfachen Ansatz, nämlich zu schauen, wo hat sich KI schon bewährt und wo ist sie erfolgreich? Beispielsweise gibt es KI-Anwendungen, die Muster in Videos erkennen, ja, und damit eben beispielsweise Qualitätsthemen erkennen oder bestimmte Bewegungen, die ich darüber analysieren kann. KI wird bei medizinischen Diagnosen sehr erfolgreich eingesetzt und KI kann Dokumente wunderbar analysieren. Und wenn ich mir solche Gedanken mache, dann kann ich mir überlegen, okay, wo kann ich denn eine Videoanalyse einsetzen? Beispielsweise für eine Rüstzeitanalyse oder wo kann ich sozusagen eine medizinische Diagnose einsetzen? Zum Beispiel bei der Überwachung von Maschinen und Anlagen, ja, wo ich dann auch datenbasiert sagen kann, oh Vorsicht, der Herzinfarkt steht kurz bevor. Ja, was heute, wenn ich ein EKG machen lasse, läuft das auch über eine KI und die sagt sofort, oh Vorsicht, da sind komische Verläufe drin, bitte hier mal genau nachschauen. Oder wenn ich mir eine Dokumentenanalyse anschaue, das kann ich wunderbar machen, um Dokumente im Unternehmen zu analysieren, ob sie mit meinen Unternehmenszielen, die ich über den Zielentfaltungsprozess /Hoshin-Kanri ausgearbeitet habe, ob sie tatsächlich mit diesen Zielen auch übereinstimmen. Also das ist erstmal so die erste Überlegung, dass ich sage, wie komme ich denn dazu, wo kann ich denn KI anwenden? Und wenn man das mal überträgt auf Lean, dann haben wir in der ersten Stufe mal der Einsatz von KI bei Lean-Werkzeugen. Die konkrete Frage hier ist jetzt, die sich ein CEO oder Führungskraft stellen sollte, wie kann ich denn meine aktuellen Betriebsabläufe effizienter machen? Und da kann ich beispielsweise, wenn wir das Werkzeug 5S nehmen, habe ich eben schon gesagt, wir können so eine Art intelligentes 5S-Audit machen, ja, wo die KI Kamerabilder analysiert und die Arbeitsplatzorganisation automatisch bewertet. Ich kann das für Rüstzeitoptimierung einsetzen. Ja, so ein SMET Copilot könnte die Videoaufnahmen von einem Rüstvorgang analysieren, die Bewegungen, die Transportwege und ähnliches mehr aufzeichnen und Optimierungspotenziale aufzeigen. Oder wenn ich einen A3-Report nehme oder wir nennen das Problemschredder, ja, da kann im Prinzip aus einem Meeting heraus kann automatisiert so ein Problemlösungsblatt generiert werden und vielleicht auch geholfen werden bei der eigentlichen Problemlösung, nämlich wo liegt die Ursache. Oder ich kann Pukka-Jokke-Assistent mir bauen, der mir Prozessschritte überwacht und wenn irgendwo eine falsche Handhabung passiert, kann das System sich melden. Das ist relativ einfach, gibt es auch schon viele Anwendungsbeispiele. Das ist Stufe 1, ne? Einsatz von KI für Lean-Werkzeuge. Und in der zweiten Stufe jetzt, da geht es darum, wie KI Lean-Prinzipien unterstützen kann. Ja, also wenn wir die 5 Prinzipien von Lean Management mal nehmen, das ist Wert aus Kundensicht erhöhen, Wertstrom sicherstellen, den Fluss realisieren, Pull-Prinzip umsetzen und letzten Endes perfekte kontinuierliche Prozesse sicherstellen, also das ständige Verbessern. Ja. Und auch hier kann ich zum Beispiel, wenn es um den Wert für den Kunden geht, kann ich Kundenfeedback automatisiert analysieren. Oder wenn ich einen Wertstrom habe, ja, kann ich ein System aufbauen, was meinen Wertstrom kontinuierlich in Echtzeit überwacht und Veränderungen oder neue Verschwendungen automatisiert aufzeigt. Oder wenn es um den Fluss geht, kann ich im Prinzip einen High-Junker-Assistent mir bauen, der mir halt eine optimale geglättete Produktion aufbaut. Oder wenn es ums Pull-Prinzip geht, kann ich ja irgendwie einen Kanban-Analyst bauen, der mir schaut, was wäre denn, wenn ich jetzt hier meine WIP-Limits so setze oder die Wiederbeschaffungsmengen entsprechend anpasse oder mehr Kanban-Karten im System habe. Und schließlich bei der letzten Stufe, nämlich der kontinuierlichen Verbesserung, da könnte ich schauen, ob meine Prozesse tatsächlich so laufen, also das ist eine Art Datenüberwachung. Also das ist die zweite Stufe. Von den Werkzeugen über die Prinzipien hinweg kann ich am Schluss dann auch in der dritten Stufe hingehen und sagen, KI kann tatsächlich auch die Lean- oder OPEX-Philosophie unterstützen, diese ganzen Systeme. Ja, meistens sind sie dargestellt irgendwie als Tempel oder ähnliches mehr. Und da habe ich ja diese gesamten Systeme drin setzen. Und bei uns in unserem Operational Excellence Referenzmodell gibt es ein Fundament. Ja, und dieses Fundament, da steckt halt im Prinzip so Dinge drin wie, ich muss eine passende Betriebskultur schaffen. Zum Beispiel mit einer wissenschaftlichen Denk- und Verhaltensweise. Und ich muss als Prinzip haben, dass ich Mitarbeiter weiterentwickeln will und ja bestmöglichen Wert für die Kunden schaffen will. Und da kann ich zum Beispiel, wenn es so um Mitarbeiterentwicklung geht, ich könnte mir so einen Coaching-Agent machen, ja, der vielleicht so im Sinne von der Verbesserung und Coaching-Charta Coaching-Gespräche analysiert, Führungskräften Feedback gibt, vielleicht sogar mit den Mitarbeitern direkt Coaching-Gespräche führt. Ich könnte so einen A3-Coach implementieren, der das wissenschaftliche Denken der Mitarbeiter trainiert, ja, und ihnen hilft, die Wurzel eines Problems tatsächlich zu finden. Und da gibt es also unheimlich viele Möglichkeiten, was man hier noch machen kann. Und das sind im Grunde so die Ideen, die ich entwickelt habe, wie man KI auf allen drei Entwicklungsstufen von Lean, von den Methoden und Werkzeugen über die Prinzipien hin zur umfänglichen Philosophie auch einsetzen kann. Also erstmal nur ein Gedankenspiel, ja, um aufzuzeigen, wie unglaublich breit und umfangreich die Möglichkeiten von KI im Bereich Lean Management und Operational Excellence sind.
Das ist schon faszinierend, was wirklich für mögliche Ansatzpunkte da sind. Häufig höre ich aber da aus deinen Worten auch Video, Sensorik. Das heißt, ich brauche ja auch noch Hardware dazu. Siehst du da irgendwelche Schwierigkeiten in der Connectivity jetzt zwischen KI und der notwendigen Sensorik für solche Themen?
Nein, eigentlich nicht. Also ich sag mal, solche Schnittstellenprobleme, die gibt es, seitdem es IT gibt. Und das ist heute über entsprechende APIs relativ einfach zu realisieren. Also da sehe ich kein großes Problem.
Ja, wunderbar. Also mein Hirn tickert jetzt schon. Ich finde, es gibt wirklich eine Menge Ansatzpunkte, wie man hier jetzt Lean tatsächlich durch KI erweitern kann. Wenn du jetzt einmal auf unser Gespräch von heute zurückblickst, was ist da aus deiner Sicht der Aspekt, wenn ich jetzt KI mit meinem Lean zusammenspielen lassen möchte, was in der Praxis dann, wenn ich jetzt implementieren will, wirklich die größte Wirkung erzeugen wird?
Ich glaube, eine generelle Antwort ist schwierig. Ich bin da ein Freund von einer experimentellen Vorgehensweise. Also erstmal muss ich verstehen, ein Grundverständnis haben, wie funktioniert diese Technologie, wie kann ich sie einsetzen, wie kann ich sie sicher einsetzen, ohne dass ich irgendwie eine Gefahr für mein Unternehmen darstellen kann. Und dann einfach mal ausprobieren, gucken, was geht und man bekommt unheimlich viel Erfahrung, je mehr man mit diesen Systemen arbeitet. Man weiß auch dann vielleicht eher, was eben nicht geht. Also es gibt nach wie vor Aufgaben, die ich immer mal wieder ausprobiere in einer KI und schaue, ob diese Aufgabe im Prinzip von der KI gelöst werden kann, wo ich dann sage, okay, noch nicht. Und dann erlebe ich tatsächlich, dass ich dann irgendwann mal so einen Aha-Effekt habe und sage, oh, jetzt geht's auf einmal mit den neuen Modellen. Das heißt, die Modelle entwickeln sich immer weiter in Richtung AGI, also starke künstliche Intelligenz, die halt dem Menschen in allen Bereichen dann auch ebenbürtig ist. Ich glaube, es ist noch viele Jahre hin, bis wir soweit sind, aber der Weg ist klar, es geht immer mehr in Richtung AGI. Und in dieser schnell entwickelnden Technologie, um da mitzuhalten, hilft nur permanentes Beobachten, Ausprobieren, irgendwie experimentell sich ein Bild verschaffen, was geht gerade, was geht nicht. Und dann rattert das Gehirn schon und sagt, okay, das kann diese oder jene Funktion ausführen. Das könnte ich doch für meine Prozesse hier verwenden. Also einfach neugierig bleiben, ausprobieren und auf den Zug mitfahren, nicht hinterherlaufen.
Ja, also für mich war es sehr spannend, mit dir über zwei so gewichtige Themen zu sprechen und insbesondere das Zusammenspiel eben von Lean und KI ein Stück weit einzuordnen. Vielen Dank dafür, Konstantin.
Ja, sehr gerne, Jörg. Hat mir viel Spaß gemacht.
So, das war die vierte Episode meines Podcasts über betriebliche Exzellenz. Wenn euch das Thema gefallen hat und ihr Anregungen für weitere Episoden habt, so gebt mir gerne Rückmeldung. Und außerdem freue ich mich natürlich über jede gute Bewertung. Mehr Infos findet ihr unter derwertstrom.de.